Vielleicht vorab eine kurze Info, wer beim Reingehen so ein Blatt noch nicht mitgenommen hat. Hinten an den Tischen liegen immer noch welche aus. Ihr dürft jetzt noch kurz rübergehen, euch welche holen, auch gerne einen Stift mitnehmen, der dort liegt. Fühlt euch ganz frei, jetzt auch noch mal aufzustehen und das zu tun. Ich denke, die meisten von uns sind multitaskingfähig. Deshalb beginne ich mal mit einem kleinen Rückblick oder ich stoße ihn vielmehr an. Das Jahr neigt sich ja dem Ende zu. Und ich weiß nicht, wer noch so vor Augen hat, was Anfang des Jahres passiert ist. Sei es bei euch im eigenen Leben, bei uns als Gemeinde. Seid ihr für euch mal das Jahr durchgegangen? Ich merke, bei mir persönlich ist es so, wenn ich jetzt anfange zurückzudenken, geht es meistens bis zu den Sommerferien. Alles, was dahinter war, das ist irgendwie schon ganz, ganz weit weg. Aber ich denke, jeder von uns hat auch vorher schon besondere Sachen erlebt. Wir als Gemeinde haben besondere Sachen vor den Sommerferien erlebt. Der ganze Prozess mit Stefan Lingott, den er uns dort begleitet hat. Es wurden Ehen geschlossen, Kinder geboren von Leuten aus unserer Gemeinde. Also es ist viel passiert, auch vor den Sommerferien. Nach den Sommerferien ging es genauso weiter. Wir als Gemeinde oder ihr habt Hans-Peter und mich angestellt. Wir haben neue Älteste gewählt und die Adventszeit, verschiedene Predigten, ganz, ganz vieles passiert. Genauso bei jedem Einzelnen. Und ich möchte die Frage stellen, wer von euch hat für sich schon mal sein eigenes Jahr reflektiert? Hast du dich schon am Ende dieses Jahres gefragt, was ist denn so gelaufen? Edgar hebt schon die Hand. Wer hat das schon gemacht? Hebt mal bitte einmal die Hand. Ein paar sind da, super. Das Jahr ist noch nicht zu Ende. Man kann es heute noch im Laufe des Tages machen. Die zweite Frage, wer hat denn schon für sich geschaut, was soll denn im nächsten Jahr passieren? Vielleicht das schlimme Wort Vorsätze, man kann es auch Ziele nennen, Pläne, die man sich gesteckt hat. Wer hat das schon gemacht? Auch ein paar. Sehr gut. Unser Leben, wenn ich das mal so einfach zusammenfassen kann, könnte man mit einem Dauerlauf vergleichen, oder? Manchmal fühlt sich das sehr, sehr anstrengend an. Manchmal ist man auch voll drin und es läuft einfach. Ein Dauerlauf. Das eine Jahr schließt sich an das andere an. Man kann vielleicht einmal kurz durchatmen in diesen Feiertagen nach Weihnachten. An Weihnachten nicht, da sind ja so viele Feiern, da muss man so viel essen. Da kann man nicht durchatmen. Aber jetzt haben wir die Zeit. Jetzt können wir durchatmen, Pause machen. Aber dann steht die nächste Etappe schon unweigerlich vor uns, oder? Jeder, wie Jochen am Anfang gesagt hat, verbindet damit andere Dinge, andere Emotionen, andere Ereignisse aus der Vergangenheit vielleicht. Diesen Vergleich des Dauerlaufs in Bezug auf unser eigenes Leben finden wir auch in der Bibel. Paulus vergleicht dabei sein Leben, aber auch das Leben eines jeden Christen, konkret im Leben der Christen der Korinther, mit dem eines Wettkämpfers. Ein Wettkämpfer, der ein Rennen läuft. Und darum soll es heute gehen, um den Text von Apostel Paulus aus 1. Korinther 9, Vers 23. Ein Wettlauf oder der Wettlauf unseres Lebens, das Ziel vor Augen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. 1. Korinther 9, ab Vers 24. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadium ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der einen Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Herausfordernde Worte, oder? Ich weiß nicht, wie es euch ging beim Hören dieses Textes. Paulus verwendet auf jeden Fall dieses Bild des Wettlaufes, weil es total bekannt war in der damaligen Zeit und ganz besonders in Korinth. 10 Kilometer entfernt von Korinth, also gar nicht weit, die Wege sind die Leute damals täglich gegangen. 10 Kilometer entfernt in Isthmia lag ein Stadion, ein weltbekanntes Stadion zu der damaligen Zeit, wo 21.000 Zuschauer Platz fanden. Alle 2 Jahre fand dort in diesem Stadion fanden dort die isthmischen Spiele statt. Und das war eins von den 4 großen Sportereignissen der damaligen Zeit. Die Sportereignisse in Olympia gehörten auch dazu, das ist uns heute noch viel bekannter als Isthmia. Aber Sport, Wettkampf war etwas ganz Geläufiges für die Zuhörer in Korinth. Und Paulus schreibt in seinem Text, dass es viele Läufer gibt, aber nur einen, der gewinnt. Und er fordert seine Leser dazu auf, er fordert die Gläubigen dazu auf, ihren geistlichen Dauerlauf so zu laufen, dass sie das Ziel erreichen, dass sie siegreich das Ziel erreichen. Und vielleicht fragt man sich jetzt hier, was will er damit sagen? Meint er damit, dass unter allen von uns, die wir hier sitzen, nur einer gewinnen kann, wie bei einem Wettlauf? Er will nicht darauf hinaus. Es ist nicht das, was er damit sagen will. Es geht nicht darum, dass nur einer gewinnt, denn er sagt ja ausdrücklich, dass ihr, nicht dass du den Sieg erlangt, sondern dass ihr den Preis bekommt. Es geht auch nicht darum, dass man sich diesen Siegespreis irgendwie erarbeiten muss, dass man hart kämpfen muss, dass man Leistung erbringen muss, um dann diesen Siegespreis zu bekommen. Am Anfang des Korintherbriefes, also den Brief, aus dem dieser Predigttext stammt, spricht Paulus die Leser als Gläubige an und als Mitglieder der Familie Gottes. Also sie gehören schon dazu. Und am Ende des Briefes stellt er auch jedem Gläubigen diesen Siegespreis, die Auferstehung, das ewige Leben bei Gott in Aussicht. Es geht ihm also überhaupt nicht darum, dass man etwas leisten muss, um etwas zu bekommen. Paulus stellt hohe Ansprüche an sich und auch an seine Leser, weil er und weil sie so reich beschenkt wurden. Und diese Reihenfolge muss man beachten. Erst war das Geschenk Gottes da und dann folgt alles andere. Wie in einer Liebesbeziehung, und das Beispiel kennen wir wahrscheinlich sehr gut, wie in jeder Liebesbeziehung sich ein Partner anstrengt, um dem anderen zu gefallen, um ihm etwas Gutes zu tun, obwohl er schon geliebt wird. So benutzt Paulus auch dieses Bild, so strengt er sich an, weil Jesus ihn schon geliebt hat, weil er ihn schon in seine Familie hineingenommen hat. Und aufgrund dieser Tatsache, aufgrund dieses unfassbaren Geschenkes, sagt er, jetzt will ich auch was für meinen Gott reißen. Und Paulus ist ein radikaler Charakter. So wie er vor seinem Leben mit Jesus Christus radikal darin war, die Gesetze des Alten Testamentes zu befolgen und sogar die verfolgt hat, die das nicht taten, so ist er jetzt, wo er Jesus nachfolgt, genauso radikal für ihn. Und das sehen wir in diesem Brief, das sehen wir in diesem Beispiel. Aber wenn es nicht um das Erarbeiten eines Siegespreises geht in diesem Text, worum geht es dann? Was will Paulus uns mit diesem Bild vermitteln? Der Vergleichspunkt in dem Bild ist die Zielstrebigkeit und die Konsequenz, mit der ein Sportler sich auf den Wettkampf vorbereitet. Und diese Zielstrebigkeit und diese Konsequenz ist das, was Paulus mitgeben möchte, das, worauf er an dieser Stelle seinen Finger legt. Damals wie heute trainieren Spitzensportler sehr viel und sehr hart. Sie verzichten auf ganz viel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Sportlern geredet habt, die denken, dass sie ambitioniert sind oder tatsächlich sind. Die verzichten auf wirklich viel. Sie machen bestimmte Dinge nicht. Sie essen bestimmte Dinge nicht, trinken bestimmte Dinge nicht, um so erfolgreicher zu sein. Damals war das so, vor den Spielen in Olympia, aber auch vor diesen Spielen in Istmir, mussten sich die Sportler eidlich dazu bereit erklären, in den 10 Monaten vor diesen Spielen auf Wein, Fleisch und Sex zu verzichten. Das haben sie alles bereitwillig auf sich genommen, weil sie wussten, ich habe dieses Ziel. Die Isthmischen Spiele oder die Spiele in Olympia, das ist mein Ziel, da will ich was reißen und deshalb ist alles andere egal. Die Sportler haben ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet, dass dieser Tag mit diesem Wettkampf kommen wird. Und das Interessante ist, und darauf weist Paulus ja auch hin, ihr Siegespreis, das, was sie dort bekommen, ist vergänglich. Dieser Siegeskranz, der ja so der Blickfang der damaligen Zeit war, den der Gewinner bekommen hat, der Kranz, den sie aufgesetzt bekommen haben, der war nach einigen Tagen, vielleicht nach einigen Wochen verwelkt, nicht mehr zu gebrauchen. Sie haben natürlich auch Ruhm bekommen, vermutlich auch finanzielle Ausgleiche dafür, aber all das vergeht, spätestens wenn sie gestorben sind. Das Ziel und die Belohnung für einen Nachfolger Jesu dagegen ist unvergänglich. Die Auferstehung, von der Paulus im 15. Kapitel dieses Briefes spricht und sie jedem Gläubigen in Aussicht stellt, diese Auferstehung nach unserem Tod führt uns in das Leben in der Ewigkeit bei Gott. Und das ist unvergänglich. Und dieser Gegensatz, das ist, was Paulus hier betont. Die Sportler auf der einen Seite geben alles für etwas Vergängliches. Und jetzt steht die Frage im Raum, was gebe ich für das Unvergängliche? Und darauf will Paulus hinaus. Was er dabei mit dieser Zielstrebigkeit und mit dieser Konsequenz meint, das hat er selber vorgelebt. Das hat er auch selber in diesem 9. Kapitel vorher erwähnt. Wer eine Bibel dabei hat, kann einmal in Vers 4 und 5 reinschauen. Kapitel 9, Vers 4 und 5. Paulus stellt dort am Anfang dieses Kapitels einige Fragen. Er fragt zum Beispiel, ob er als Apostel sich nicht von den Gemeinden für seinen Dienst bezahlen lassen darf, wie es doch die anderen Apostel alle tun. Er macht es nicht. Darf er es nicht? Er fragt auch, ob er nicht wie die anderen Apostel eine Frau heiraten darf. Die anderen haben es getan, darf er es nicht? Und im weiteren Verlauf des Kapitels sagt er auch, dass er bestimmte Regeln und Konventionen beachtet und manchmal auch missachtet, nur um seinem Ziel nachzukommen. Er gibt also alles auf. So wie ein Sportler, der sich auf diesen Wettkampf vorbereitet, stellt er alles hinten an, was ihn daran hindern könnte, seinen Auftrag und seine Mission zu erfüllen. In Vers 23 begründet er das dann ganz kurz. Er ist so zielstrebig und so konsequent wegen des Evangeliums. Ganz kurz und knapp zusammengefasst. Dort schreibt Paulus, das alles tue ich wegen des Evangeliums. Das alles tue ich wegen des Evangeliums. Weil Jesus für ihn und für alle anderen Menschen gestorben und auferstanden ist. Darum nimmt er all das in Kauf. Was machen wir jetzt damit? Erdrückt dich vielleicht der Gedanke daran, ein Leben zu führen, das so ist wie von Paulus? Das so gespickt ist mit Entbehrungen? Ist das überhaupt attraktiv? Wollen wir das? Will ich das? Wie gesagt, was man nicht vergessen darf, ist, dass Paulus einen ganz besonderen Auftrag von Gott bekommen hat. Und dass er auch von Gott ganz besonders begabt wurde, eben für diesen Auftrag. Wir können nicht von heute auf morgen sagen, so, jetzt lebe ich wie Paulus. Jetzt mache ich das genauso wie er. Und das Gute ist, das erwartet auch gar keiner von uns. Was Paulus aber hier von sich, von seinen Lesern damals und damit auch von uns als Nachfolger Jesu heute erwartet, ist, dass wir diesen Fokus, den er hatte, den er auch den Korinthern mitgeben wollte, dass wir diesen Fokus auf unser Leben mit Jesus immer wieder neu setzen. Diese Zielstrebigkeit, diese Konsequenz, das ist das, worauf Paulus hinaus will, im ganzen Kapitel. Deshalb die Frage, welchen Stellenwert hat mein Christsein im Alltag? Welchen Stellenwert hat mein Leben mit Jesus im Alltag? Wenn das jetzt plötzlich mal weg wäre, wenn ich kein Christ wäre, wenn ich keine Bibel hätte, kein Beten, was wird sich dann eigentlich in meinem Alltag ändern? Ist mein Leben mit Jesus ein Teil meines Lebens, so wie Karriere, Familie, Hobbys? Auf einer Stufe, alles nebeneinander, gleichgewichtet? Oder gibt es da Unterschiede? Um eine kleine Standortbestimmung durchzuführen, habe ich dieses Handout erstellt und mitgebracht. Ich hoffe, jeder hat jetzt mittlerweile eins. Wie es bei Spitzensportlern notwendig ist, vergangene Ereignisse auszuwerten, und darüber hatten wir ja am Anfang kurz schon gesprochen, genauso ist es auch in unserem Leben als Christ, glaube ich, hilfreich, wenn wir das ein Stück weit resümieren, auswerten, reflektieren, wie auch immer man das nennen will, was passiert ist. Und dazu dient die Vorderseite mit der Hand drauf. Jesus und ich 2017. Die fünf Finger unserer Hand. Hans-Peter hat uns ja schon den Gruß nahegebracht, den wir so an uns Christen weitergeben können, sind aber auch noch zu etwas anderem gut. Also eine zweifache Verwendung für unsere Hand, so wie wir auch zwei Hände haben. Die fünf Finger unserer Hand sind auch für vieles nützlich, aber eben auch für diese Auswertung. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht schon mal was von der Fünf-Finger-Reflexion gehört hat. Die möchte ich einmal ganz kurz vorstellen. Jeder unserer fünf Finger an unserer Hand steht dabei für einen Aspekt, mit dem wir ein Ereignis, auch ein ganzes Jahr, Revue passieren lassen können. Und es ist eigentlich relativ selbsterklärend. Fangen wir mit dem Daumen an. Der Daumen stellt die Frage, was war gut? Daumen hoch. Was war gut? Der Zeigefinger steht dafür, worauf bin ich aufmerksam geworden oder vielleicht auch gemacht worden? Worauf bin ich aufmerksam geworden? Der Mittelfinger, wofür steht der wohl? Was war schlecht? Ich zeig's mal nicht, ihr könnt es euch alle denken. Was war schlecht, was ist nicht gut gelaufen? Der Ringfinger steht dafür, was hat mich mit Gott oder mit Menschen verbunden? Was hat mich mit Gott oder Menschen verbunden? Der Ringfinger. Und der kleine Finger, was kam zu kurz? Was kam zu kurz? ihr lacht. Also es ist wirklich relativ selbsterklärend. Wenn man es einmal gehört hat, kann man es sich, glaube ich, gut einprägen. Ich möchte euch jetzt etwas Zeit geben, um genau das jetzt zu tun. Ich befürchte nämlich, wenn wir das jetzt nicht machen, werden es einige heute vielleicht gar nicht mehr machen, denn der Terminkalender am heutigen Tag ist vermutlich bei den meisten schon etwas voll. Nehmt euch einfach mal 2-3 Minuten Zeit, oder ich gebe euch diese 2-3 Minuten und fragt euch einmal die Fragen, die uns jeder Finger mitgibt, in Bezug auf unser letztes Jahr. Ich denke, ihr habt einen Stift bekommen oder mitgenommen, Zettel da. Nutzt einfach diese Zeit und stellt euch die Fragen. Ich reiße euch nur ungern aus euren Gedanken heraus. Aber vielleicht seid ihr jetzt motiviert, das im Laufe des Tages noch weiterzuführen. Wer aufmerksam war, hat gesehen, dass ich gerade das Mikrofon nach vorne geholt habe. Und das verheißt ja immer etwas. Ich fände es total spannend zu hören, was dem einen oder anderen von euch gerade bewusst geworden ist. Wer möchte vielleicht eine Sache von dem nennen, was ihr aufgeschrieben habt? Hebt mal die Hand hoch, wenn ihr das wollt, und dann komme ich mit dem Mikrofon zu euch. Wer will der oder die Erste sein? Georgia. Norbert, dich habe ich auch gesehen.
Es ist egal, was es ist.
Egal was. Vielleicht sagst du zu welchem Finger und dann.
Interessanterweise fing mit dem Satz, was kam zu kurz an.
fing ich das damit an und für mich kam zu kurz einfach das Gebet und Zeit allein und mit lieben Menschen zu verbringen, nicht im Wettkampf mit der Welt zu sein, auch nicht ständig Marathon laufen.
Danke dir.
Bei mir war das auch was gar zu kurz dieses Jahr. Eindeutig Bewegung und Sport. Und da habe ich gleich einen Vorsatz fürs neue Jahr. Ich möchte im neuen Jahr 7 Kilometer am Stück durch den Wald rennen können. Da muss ich allerdings bei null anfangen.
Jetzt wissen wir, worüber wir im Laufe des Jahres mit Norbert reden können, wenn wir ihm mal begegnen. Möchte noch jemand etwas sagen? Vielleicht von der jüngeren Fraktion gleich dort hinten auch noch?
Also ich habe bei dem Finger, das war spitze, angefangen und ich habe mich sehr gerne daran erinnert, an die Taufe von unserer Tochter Kim Dana. Das fand ich ganz toll.
Dankeschön. Josia ist gerade aus Australien zurückgekommen, ihn frage ich mal nicht. Möchte jemand anders?
Also ich habe unter Auf was bin ich aufmerksam geworden, ich habe irgendwo gelesen, das fand ich ganz, ganz toll, dass die beste Antwort, die Gott einem eigentlich geben kann, ist warte, und das fand ich immer ganz schlimm, diese Antwort, aber eigentlich ist die beste, die Gott geben kann, denn dann müssen wir uns an ihn hängen, statt auf ein Ergebnis, auf das wir hoffen.
Danke dir. Ich denke, jeder hat wahrscheinlich jetzt in den paar Minuten oder fast jeder, der sich darauf eingelassen hat, ein paar wichtige Gedanken gedacht, vielleicht auch aufgeschrieben. Vielen Dank, dass ihr dabei mitmacht. Vielleicht möchtet ihr diese Frage ja auch nicht nur auf dem Papier vertiefen, sondern auch noch weiter im Laufe des Tages. Gleich haben wir ja noch das Kirchencafé. Seid frei, euren Kaffeepartner zu fragen, was er denn aufgeschrieben hat. Oder vielleicht auch auf der Rückfahrt, wenn ihr eine Fahrgemeinschaft habt, darüber nochmal ins Gespräch zu kommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Auswertung vergangener Ereignisse etwas für die zukünftigen bewirken soll. Ich denke, das ist ganz wichtig, das ist nachvollziehbar. Und wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß auch schon, was als nächstes kommt. Wenn ihr euer Blatt einmal umdreht, steht da oben drüber Jesus und ich 2018. Jesus und ich 2018. Was heißt das, was ich gerade aufgeschrieben habe, für das nächste Jahr? Norbert hat das gerade schon verknüpft. Das Defizit aus dem letzten hat er in ein Ziel für das nächste Jahr umgewandelt. Was heißt das für deine Beziehung mit Jesus? Was willst du beibehalten? Was willst du verändern? Was willst du beginnen? Welche Ziele willst du dir fürs nächste Jahr stecken? Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal generell über das Wort oder das Konzept Ziele Gedanken gemacht habt. Ich merke bei mir immer wieder, dass es für mich persönlich sinnvoller ist, konkrete, realistische und erreichbare Ziele festzusetzen. Keine Luftschlösser in ein Ziel zu formulieren, die ich sowieso nie erreichen kann. Vor allem nicht in einem Jahr. Darum jetzt auch noch mal ein paar Minuten Zeit, um sich noch mal über das nächste Jahr Gedanken zu machen. Welche Ziele möchtest du dir für dein Jahr mit Jesus 2018 stecken? Ich habe ein paar Bereiche, in denen man sich vielleicht Ziele stecken könnte, schon mal aufgeschrieben, eins freigelassen. Fühlt euch frei, dort aufzuschreiben, was ihr wollt. Nutzt diese Zeit, um darüber noch mal kurz ins Nachdenken zu kommen. Danach, nach der Predigt, die jetzt hiermit endet, hören wir gleich noch ein Vortragslied. Und dieses Lied weist darauf hin, was neben aller Zielstrebigkeit und aller Konsequenz eigentlich das Wichtigste ist. Und darum geht es in dem Lied, was uns bleibt. Das hören wir gleich, aber zuvor hat jeder noch mal ein paar Minuten in der Stille, um sich über das nächste Jahr mit Jesus ein paar Gedanken zu machen. Amen.
Die Liebe bleibt, was wir aus Liebe tun, das bleibt.